Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir mit Alex Bauer, unserem Südamerika-Korrespondenten, haben an diesem Tag nach den Wahlen in Argentinien. Milei hat dem Vernehmen nach gewonnen, oder täusche ich mich, Alex? Was weißt du über die Wahlen in Argentinien? Was ist da die wichtigste Erkenntnis, die du uns mitteilen musst?
Ja, also ich grüße euch vor Ort aus Salta, aus dem Nordwesten von Argentinien. Ich bin da extra angereist und ich war ein paar Tage hier, habe diese Wahlen verfolgt und war gestern sogar noch im Wahllokal der Libertären, die mich herzlich empfangen haben und die hier einen überwältigenden Sieg eingefahren haben. Und nein, der Sieg von der Libertären, der ist also tatsächlich überwältigend und vor allem auch entgegen allen Prognosen, wobei das System in Argentinien ist etwas kompliziert, sehr ähnlich wie jenes der USA, aber nicht mit diesen zwei Blöcken. Aber man kann insgesamt sagen, da sind sich alle einig, Milei hat diese Wahlen wieder erwarten, überdeutlich gewonnen. Und das zeigen übrigens auch die Reaktionen an den US-Börsen, haben die argentinischen Titel 35% zugelegt. Kann man sich das vorstellen? Die Währung, der argentinische Peso hat auch zugelegt. Und da hat ja die Trump hat da noch einen guten Schnitt gemacht. Der hat ja zur Stützung der Währung eigentlich als Wahlkampfhilfe für Milei, hat er da Milliarden von Dollars in Pesos investiert und da offenbar einen guten Schnitt gemacht.
Ist dieser Wahlsieg der Zwischenwahl, muss man noch anmerken, das sind ja nicht die Hauptwahlen, die Präsidentschaftswahlen, ist das eine gute Nachricht für Argentinien, für Südamerika, vielleicht sogar für die Welt, oder ist das eine weniger gute Nachricht?
Ja, sicher. Also wenn man das aus liberaler oder libertärer Sicht ansieht, ist es sicher eine gute Nachricht. Aber es ist auch für Argentinien eine gute Nachricht, dass auch wenn wir nur diese Wirtschaftszahlen mal ansehen, jetzt unabhängig davon, ob man links oder rechts ist, Argentinien geht wieder aufwärts. Und warum ist dieses Resultat so wichtig? Milei hat ja bislang immer mit Dekreten, also Notdekreten regiert. Er hat mit Veto regiert. Das ist ein ähnliches System, wie ich schon gesagt habe, wie in den USA, wo der Präsident eben diese Möglichkeit hat, wo er viele Möglichkeiten hat. Aber er konnte keine genuinen Reformen, also wie zum Beispiel die Reform des Arbeitsrechts, eine Liberalisierung des Arbeitsrechts, die dringend nötig wäre, die konnte er ohne das Parlament nicht machen. Oder eben auch eine tiefgreifende Steuerreform. Und die neuen Mehrheiten, sowohl im Repräsentantenhaus wie im Senat, erlauben es ihm mit Koalitionen allerdings, also er hat selber keine absoluten Mehrheiten, aber er kann die Koalition hinkriegen, damit er eben diese Reformen nun anpacken kann. Und das ist wirklich, das ist entscheidend.
Wir haben vor dieser Wahl, haben wir in den Medien gelesen von Korruptionsvorwürfen. Da hat ein Skandal rund um die Schwester von Javier Milei das Land, ja, weit über die Landesgrenzen hinaus, für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben auch von Umfragewerten, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen, die nicht gerade für Milei gesprochen sind. Was war ursächlich, dass sich diese Medien, vor allem auch in Deutschland, der Schweiz, im Westen generell, dass sich die so kolossal geirrt haben?
Ja, also zuerst war ja mal diese Regionalwahl vom letzten September in Buenos Aires, wo es plötzlich schien, dass die Peronisten da aus der Schockstarre erwacht seien und plötzlich so einen Überraschungserfolg einfahren konnten. Das hatte aber auch regionale Gründe und da ist plötzlich so eine Euphorie gekommen, wieder von links. Ja doch, Milei könnte scheitern und man muss auch sehen, also in den letzten Wochen und Monaten hat die linke Opposition, also Opposition, die Mehrheit im Parlament, wirklich alles sabotiert, was es zu sabotieren gibt, an den eigentlich ja bislang sehr erfolgreichen Reformen von Milei. Und diese Politik hat dazu geführt, dass die Inflationsrate wieder gestiegen ist, die Zinsraten sind wieder gestiegen, also das Ganze schien bedroht, die Börsen sind eingestürzt, die Börsen, also so wie sie jetzt zugelegt haben, sind sie damals eingestürzt, und das war offenbar wirklich eine Warnung, die die Argentinier verstanden haben. Also diese zynische Politik, die da von den Linken betrieben wird, und dazu, nun komme ich auf diese Korruptionsvorwürfe, dazu gehören auch diese Korruptionsvorwürfe. Es sind komplizierte Geschichten, aber es ist kein Zufall, dass diese Geschichten, es handelt sich lediglich um Verdächtigungen. Also es ist nichts Konkretes aufgetaucht, wo man sagen könnte, dass Milei oder seine Schwester oder seine Familie, dass sie da wirklich irgendwo konkret irgendwelches Geld kassieren oder irgendwelche illegalen Machenschaften betreiben würden. Es ist basiert alles lediglich auf dem Anschein und auf Anschuldigungen, auf Aussagen, aber es gibt nichts Konkretes, und das Ganze ist aufgezogen wirklich nach dem klassischen System, nach dem klassischen Muster einer Diffamationskampagne. Und das haben die Wähler in Argentinien offensichtlich erkannt.
Wer ist der große, wer ist die große Verliererin dieser Wahlen in Argentinien?
Ja, es ist sicher mal Cristina Kirchner, sind die Peronisten, die Linken, die, und dann natürlich auch eben die ganze Klientel, die sie aufgebaut haben. Oder? Ich meine, warum konnte sich dieser Peronismus, dieser linke Peronismus so lange halten in Argentinien? Und das ist wirklich das, eben das System der Kasten, wie es Milei nennt, also eine politische Schicht, die sich da festgefressen hat an den Töpfen der Macht und die sich selber Privilegien verschafft und die ihre Freunde natürlich nicht aufgeben will und die eine ganze Klientel um sich geschart hat, also mit Renten, mit irgendwelchen Staatsbeamtenjobs, mit einem aufgeblähten Staat. Oder? Das sind die treuen Wähler der Peronisten, hat aber jetzt nichts mit links oder rechts zu tun, sondern das ist einfach ein ziemlich korruptes System, das Milei eben bekämpfen will. Und diese fürchten natürlich um ihre Pfründe, und zwar zu Recht. Und was übrigens auch noch interessant ist in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Es ist immer gut, wenn man vor Ort reist. Und also da konnte man Gift drauf nehmen. Die Unterschicht, die Jungen, die haben alle Milei gewählt. Warum? Zwar nicht, die sind nicht dumm. Ja, weil sie eben von diesem korrupten System nicht profitieren. Und die haben auch begriffen, worum es geht. Also vorgestern war ich in einem Restaurant, und da war eine Kellnerin, alleinerziehende Mutter, schon etwas älter, indigene Züge, also sicher aus einfachem Verhältnis. Und die hat mir einen Vortrag gehalten über, ich habe sie dann gefragt, ja, was wählen Sie? Da hat sie mir einen Vortrag gehalten über Mileys Prinzipien. Und ich habe gesehen, die Frau, die hat genau begriffen, worum es geht. Und auf der anderen Seite habe ich mit Unternehmen zu tun, also ich war hier viel unterwegs mit Unternehmen, die gegen Milei sind. Und warum sind sie gegen Milei? Weil sich die Reichen, also die Reichen haben eher zuerst mal Zugang zu Krediten. Und wer Kredite hat, der profitiert von der Inflation. Also so zynisch das klingt, aber so funktioniert es. Und all diese Bürokratie und diese Überregulierung, die all diese Korruption, die, von denen profitieren die bestehenden Unternehmen natürlich auch, weil sie ihnen die Konkurrenz vom Leib hält. Sie müssen sich nicht auf einem freien Markt bewegen. Also die haben tendenziell ein Interesse, dass dieses korrupte, dieses Status quo weiter bleibt, oder? Und ja.
Wenn man aus der Ferne ein bisschen diese Berichterstattung über Argentinien liest, auch liest, was du berichtest, was du über Argentinien schreibst, dann hat man den Eindruck, dieses Land ist, sagen wir jetzt mal, nicht vollends kaputt, aber sicher nicht gerade rosig. Es steht nicht auf Wahnsinn, das steht jetzt nicht wahnsinnig gut da. Also vor wenigen Jahren war das noch nah am Staatsbankrott und alles. Ist jetzt mit dieser Zwischenwahl, ist es da eine neue Hoffnung im Land? Geht ein Ruck durch die argentinische Gesellschaft? Was vernimmst du vor Ort?
Ja, also Hoffnung sicher, ja. Es ist ja jedes Mal ein Erlebnis, wenn ich nach Argentinien komme. Ich war ja schon öfters hier. Diesmal kam ich auf dem Landweg von Bolivien und da ist schon ein eklatanter Unterschied, nicht? Also dieses Bolivien, das wirklich nach einem, ja, eigentlich schon ein Drittweltland ist, und dann kommst du nach Argentinien. Da ist einfach alles viel großzügiger, das Essen, die Farmen, das sind nicht irgendwelche Hektaren, sondern Quadratkilometer, die Straßen, es ist einfach alles großzügig. Und auch wenn man hier durch Salta geht, dann sieht man, das ist eigentlich eine reiche Stadt oder war mal eine reiche Stadt. Also es ist so ein bisschen das Lebensgefühl von Süditalien vielleicht. Also man kommt sich da vor, eigentlich in einem Land oder in Städten, das einst wirklich eine große, wo man auf großem Fuß lebte und das auch, ich meine, die wirklich wunderschöne Bauten, zum Teil bis zurück auf die Kolonialzeit. Also man merkt wirklich, das ist ein reiches Land, ist alles etwas heruntergekommen. Und noch ein letzter Punkt, also ehrlich gesagt, ich war schon ein wenig enttäuscht. Ich hatte mir mehr erwartet von den Reformen von Milei, oder? Und also gerade zum Beispiel im Währungsbereich, also selbst im sozialistischen Bolivien, das ja jetzt kein sozialistisch, ab demnächst 2 Wochen kommt die neue Regierung, aber da war es einfacher, Dollars zu wechseln, als in Argentinien. Also die haben das, den Durcheinander mit diesen verschiedenen kontrollierten Wechselkursen, das haben sie überhaupt noch nicht gelöst. Also eigentlich das wichtigste Wahlversprechen von Javier Milei, nämlich die Regulierung des Devisenmarktes, die hat er nicht wirklich erfüllt. Also theoretisch kann zwar jeder Argentinier jetzt frei Dollars kaufen und der Straßenkurs, der hat sich angepasst dem offiziellen Wechselkurs, aber so wirklich ganz frei ist dieses System noch nicht. Und wenn ich eben da auch mit Peru vergleiche, wo ich lebe, wo ich herkomme, da ist es völlig normal, da haben alle Leute Dollars, mit welcher Währung, da kannst du mit der Währung bezahlen, wie du willst. Das ist in Argentinien nicht so. Also vieles ist immer noch bürokratisch. Da gibt es natürlich jetzt schon eine große Hoffnung, dass die neuen Mehrheiten in den Parlamenten hier eben diese Reformen, diese dringend nötigen Reformen vorantreiben würden, die Argentinien dann wieder zu seiner Größe zurückbringen würden.
Was kann, soll, muss Milei jetzt sofort anpacken? Worum geht es? Was erwartest du vom argentinischen Präsidenten?
Ja, Milei muss jetzt vor allem Allianzen schmieden. Also noch mehr als vorher. Jetzt hat er die Möglichkeit und er hat die eigenen Mehrheiten nicht. Also muss er ziemlich schnell jetzt Allianzen schließen. Ich habe gehört, dass auch das Kabinett, das ja bis anhin eigentlich sehr erfolgreich wäre, dass das umgebaut werden müsse. Also da muss er Konzessionen gegenüber möglichen Koalitionspartnern machen. Und dann eben das Arbeitsrecht, das ist das Allerwichtigste. Weil, ich meine, wir haben dasselbe Problem auch in der EU, in Deutschland, Frankreich. Das ist der Kündigungsschutz. Also wenn du Leute nicht entlassen kannst, dann stellst du auch keine ein. Und der größte, ich habe jetzt die Zahl nicht genau gehabt, ein sehr großer Teil der Arbeitnehmer in Argentinien, die arbeiten illegal auf dem Schwarzmarkt. Das ist die Mehrheit. Und damit man diese in ein legales System kriegt, muss man das Arbeitsrecht entrümpeln, die Möglichkeit schaffen, dass man einem Angestellten auch kündigen kann. Weil der Kündigungsschutz, das ist der größte Arbeitsplatzkiller, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dann eben eine Steuerreform Und schließlich auch eben, also dass jetzt diese Befreiung der freie der Währung, also der freie Devisenhandel, dass dieser nun endlich möglich wird und dieses unmögliche System mit diesen verschiedenen künstlichen Wechselkursen, dieses korrupte System, dass das endlich abgeschafft wird.
Wenn man sich auch ein bisschen umhört, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da Beziehungen haben zu Argentinien, auch familiär, die haben immer dann diese spezielle oder enge Beziehung zu Donald Trump ins Spiel gebracht. Wir haben ja darüber gesprochen im letzten Daily, der letzten Sendung, dass US-Präsident Donald Trump Milei quasi noch einen Milliardenkredit gesprochen hat. Die Bedingungen sind allerdings nicht gerade sonderlich transparent. Was würdest du jetzt gegen diese Kritiker, also was würdest du diesen Kritikern sagen, die da irgendwie jetzt noch einwenden, dass Milei Argentinien auch noch Amerika verkauft? Was ist da genau daran? Was ist aber auch falsch?
Ja, weil im Moment hat Trump ein Bombengeschäft gemacht, oder? Er hat ja groß in den argentinischen Peso investiert und der Peso hat dann Wert zugelegt. Alle haben gesagt, das ist ja verrückt, oder? Hat dann Wert zugelegt. Also da hat Trump wieder mal ein gutes Geschäft gemacht. Aber es ist völlig klar, Javier Milei, der spricht ja nicht nur von einem Regierungswechsel, sondern von einem Kulturkampf. Milei bekennt sich zu den Werten der westlichen Demokratie. Die amerikanische Verfassung, das amerikanische System, das ist sein Vorbild. Anders als für die Peronisten und die Linken sind die Amerikaner, die USA, für ihn der große Bruder, den man nicht beneidet, sondern den man als Vorbild betrachtet. Und ich glaube, auf der anderen Seite, für die USA ist diese Allianz mit Argentinien, das ist nicht nur ideologisch oder durch persönliche Freundschaften bedingt, sondern das ist ganz entscheidend in einem geopolitischen Poker, in einem Schachspiel, bei dem auf der einen Seite China, Russland und der Iran sitzen und auf der anderen Seite die USA. In den letzten Jahrzehnten hat sich ja China ausgebreitet über ganz Lateinamerika, und zwar auf eine ganz stille Art und Weise, aber die haben alles zusammengekauft, was man zusammen, also Stromnetze, vor allem auch Rohstoffe, Zugang zu Rohstoffen, Häfen. Und das kann den USA nicht gleichgültig sein, weil eigentlich hat ja der Kalte Krieg, der hat in Lateinamerika nie aufgehört. Und das wird in Europa oft total unterschätzt, welche strategischen Kräfte, Interessen eben auch China vertreten, aber auch Russland und seltsamerweise auch der Iran mit eben den Ölgeschäften. Und da fokussiert sich dann alles auf Venezuela. Venezuela, dieses Regime in Venezuela, dieses Narco-Regime, das könnte, diese fürchterliche Diktatur, die könnte sich nicht halten ohne die massive Unterstützung von China, Russland und dem Iran. Der Iran hat den bankrotten Venezuela ja sogar Treibstoff geliefert. Man muss sich das vorstellen. Und dann gibt es auch diese enge finanziellen Verbindungen. Und das sind eben keine Demokratien im westlichen Sinn, sondern das sind Diktaturen, also China, Russland, Iran. Und da ist es eben schon entscheidend, wie sich da die lateinamerikanischen Länder positionieren. Und wir haben jetzt zurzeit eben mit Argentinien, das ist ganz klar zu den USA bekannt. Wir haben Bukele in El Salvador, das ist so eine weitere Leaderfigur in Lateinamerika. Aber wir haben auch jetzt Bolivien. Bolivien, die neue Regierung von Bolivien, die sich ganz klar wieder zu den USA und zu den westlichen Werten bekennt. Also hier findet ein Machtkampf statt, der sich eigentlich ein Kulturkampf, der im Moment Richtung rechts geht, also eigentlich eher zum Vorteil der USA. Und Trump hat sich ja eben auch mit Lula da Silva, das ist so der letzte demokratische linke Koloss in Südamerika oder Lula in Brasilien, Trump hat sich jetzt mit Lula getroffen in Malaysia. Wir haben eine Stunde lang gesprochen, haben da auf gute Stimmung gemacht. Und da scheint es ja, dass auch, also Lula laviert ja ein bisschen so zwischen diesen Fronten, oder? Mhm, und wird man sehen, wie es da weiter.
Was ist eigentlich das falscheste Vorurteil aus deiner Sicht, das über Milei herumgeistert? Ich meine, wenn seine Kritiker, die sprechen dann immer von diesem Trump 2.0, der da mit der Kettensäge herumbindet oder weiß ich nicht was. Was ist aus deiner Sicht der größte Irrtum, wenn es um den argentinischen Präsidenten geht?
Also zuerst ist Milei ein ganz anderer Typ als Donald Trump. Er hat zwar auch irgendwie einen Knall jetzt aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, aber vielleicht ein wirklich vernünftiger Mensch, der könnte in einer verfahrenen Situation, wie sie in Argentinien ist, würde er da aufgeben, der würde das gar nicht aushalten. Aber Milei ist ein ganz anderer Typ und Milei ist wirklich ein Ideologe. Und ob man jetzt mit ihm übereinstimmt oder nicht, aber er glaubt wirklich, da habe ich nicht die geringsten Zweifel und ich zweifle sonst an jedem Politiker, er glaubt wirklich daran. Und was eben das Verrückte ist, dieses Modell, das er ja propagiert, dieses libertäre oder liberale Modell, das ist nicht neu in Südamerika. Also in Peru, wo ich lebe, haben wir genau das, sogar noch viel radikaler. Also Peru war 1990 noch schlimmer dran als Argentinien. Also nach 20 Jahren Sozialismus, Staatsbankrotte, 20.000% Inflation, eine Korruption ohne Grenzen und das Land befand sich im freien Fall. Dann kam dieser Fujimori. Er hat Reformen gemacht, die viel radikaler waren als das, was Milei hier. Also Milei ist zwar radikal in seiner Rhetorik, aber sehr pragmatisch in der Umsetzung. Peru war viel radikaler. Die haben den Dollar über die Nacht einfach freigegeben. Es hat einen riesen Knall gegeben. Das war dann wirklich ein Schock. Die haben alles privatisiert, was man privatisieren kann, außer dem Erdöl. Und das ist das Einzige, was auch nicht rentiert in Peru. Und die hatten einen unglaublichen Erfolg. Peru ist wirklich vom Armenhaus in den Mittelstand hochgestiegen, während in den letzten 30 Jahren, also das war unglaublich erfolgreich. Und Peru war nicht das einzige Beispiel. Auch Chile hat mit diesen liberalen Reformen, da haben vor allem die Unterschicht profitiert. In den 90er Jahren wurde auch Guatemala zum Beispiel, ein Failed State, hat da ein riesiges Wachstum und eben vor allem das Allerwichtigste, einen Rückgang der Armutsquote erlebt. Oder? Also diese Modelle, die sind eigentlich nicht neu. Aber waren immer erfolgreich. Was wirklich neu ist in Argentinien, und das rechne ich Milei ganz hoch an, dass er eben offen verkündet, was er macht. Er steht dazu, er sagt, es hat kein Geld, keine Subventionen. Also das wagt sonst keiner. Weil jeder davon ausgeht, damit werde ich die Wahlen verlieren. Also niemand wagt es zu sagen, hey, mit diesem Kündigungsschutz, da müssen wir aufhören. Subventionen aufhören. Staatsdefizit null. In dieser Radikalität, das wagt. Wagte bislang kein Politiker in Südamerika so deutlich anzukündigen. Und ob man damit einverstanden ist oder nicht, aber man weiß von Milei, was man bekommt. Also er ist auf eine unglaubliche Art und Weise ehrlich. Und das ist einzigartig. Und es ist vor allem auch demokratisch. Eben die Reformen in Peru oder Chile, die fanden statt von Diktatoren oder fast Diktatoren oder es waren Lügen, oder man sagte, ja, wir werden da ein bisschen reformieren und dann hat man einfach den Hammer hervorgeholt. Aber dass es eben einer auf diese ehrliche und direkte und demokratische Weise macht, wie Milei in Argentinien, und dass er das Ganze eben auch als Kulturkampf versteht, was es ist, das ist wirklich neu und einzigartig und vorbildlich für die ganze Welt.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laurent Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und R-Ready AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich, jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily.
Wie würdest du denn die Rolle der Medien noch kurz einordnen in diesem Wahlkampf? Ich meine, du hast von dieser Kampagne, ja, mit der Korruptionsaffäre da gesprochen. Waren das Fake News, die die Bevölkerung nicht mehr geglaubt hat? War das so schrill, dass es genau ins Gegenteil umgeht? Glaubst du, das hat Milei viel mehr noch genützt als geschadet? Weil es waren ja doch heftige Vorwürfe, die da vorgebracht wurden. Was war die Rolle der Medien da?
Ja, es ist also durchzogen. Die argentinischen Medien sind jetzt nicht alle so, also wie zum Beispiel Deutschland oder wo einfach der ganze mediale Mainstream, die sind sowas von vorgespurt. Also das ist ist die Sache klar. In Argentinien ist es nicht so extrem. Also es gibt auch durchaus etablierte Medien. Also ich lese zum Beispiel immer La Nation und das ist glaube ich, das größte Medienhaus oder das prominenteste neben Clarín. Und in der Nation, da findet man immer beide Seiten. Also es gibt da Journalisten, die sind ganz klar erkennbar pro Milei und andere auch gegen ihn. Also die Medien in Argentinien, die sind relativ wirklich gut, auch die machen wirklich einen guten Job. Ist nicht so extrem, wie zum Beispiel in Brasilien ist ganz extrem, welche Linkstendenz da die Medien haben und wie die auch Bolsonaro wirklich mit Schmutzkampagnen unter jeder Sau fertig gemacht haben. Das haben wir in Argentinien nicht. Mhm. Aber es gibt dann so Dynamiken, oder? Es gibt zum Beispiel eben dieser Skandal um die angeblichen Korruptionsgelder von Carina. Da gab es so Aufzeichnungen, die man so oder so oder so interpretieren kann, irgendwie heimliche Aufzeichnungen, und die werden dann so jeden Tag so Stück für Stück ein bisschen wieder da ein Häppchen und dort ein Häppchen. Das war wirklich eine professionell aufgezogene Diffamationskampagne. Wenn es denn korrupte Geschäfte gab, dann müsste man ja irgendwelche Zahlungen nachweisen, oder? Aber es waren so Andeutungen, das war wirklich eine Diffamationskampagne nach dem Lehrbuch. Mhm. Und ich könnte mir offensichtlich das Wahlresultat zeigen. Eben, und da vielleicht noch kurz, da können auch seriöse Medien, die können das nicht einfach überschauen, oder? Man muss dann darauf eingehen und irgendetwas bleibt dann immer hängen, und wo Rauch ist, ist auch Feuer und so weiter und so fort. So funktionieren diese Kampagnen, die jetzt auch übrigens nach den Wahlen sofort irgendwie wieder erlöscht sind, oder? Das sind so Strohfeuerchen. Aber offensichtlich zeigt das Resultat, hat bei den argentinischen Wählern nicht verfangen. Die haben das erkannt, als das, was es ist.
Sprechen wir noch über Venezuela, du hast es angeschnitten. Da sind wir neu an einem kriegerischen Konflikt. Die USA interveniert. Ich habe da von Flugzeugträgern gelesen, die da in die Karibik manövriert worden sind. Wo sind wir da? Pulverfass Venezuela, geht es da jetzt dann bald zur Sache, oder wie siehst du das?
Ja, wir haben ja diese zusehende Eskalation, oder die findet ja schon seit Monaten statt. Oder? Trump erhöht den Druck, Kopfgeld auf Maduro, Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte, dann dieser Aufmarsch der US-Marine, sind ja bereits etwa 10 große Schiffe vor Ort. Flüge der B-1-Bomber ins venezolanische Territorium, ein kleiner Ausflug kommen und ab wieder zurück. F-35 werden auf Puerto Rico verlegt. Die Rhetorik nimmt zu, man bedroht sich. Gustavo Petro vom benachbarten Kolumbien, also der extrem linke Präsident von Kolumbien, oder, der hat sich da auch bereits auch eingemischt, steht jetzt auch unter Narko-Verdacht. Sanktionen auch gegen Kolumbien. Also das ist so der klassische Aufbau einer Drohkulisse. Und jetzt eben das Neueste, dass der US-Flugzeugträger Gerald Ford vom Split am schönen Mittelmeer jetzt in die Karibik vor die Küste Venezuelas verlegt wird. Ich meine, ja, das wird ja dann noch eine Woche gehen, oder? Und dann sagt er, ja gut, bis der Gerald Ford dann vor Ort ist, da wird voraussichtlich nichts passieren. Donald Trump ist jetzt in Asien, will zu Halloween am Donnerstag wieder zurückkommen und viele sagen, ja gut, dieses Halloween-Fest, das ist dann der Moment, wo er zuschlagen wird. Also es ist so eine Drohle de guerre, oder würde man sagen, der Sitzkrieg. Was für mich klar ist, wenn man so auffährt, dann kann man nicht unverrichteter Dinge wieder zurückgehen. Also Donald Trump, also die Streitkräfte, die US-Streitkräfte, sind zu wenig, um Venezuela wirklich hier einzumarschieren. Also der letzte große Einmarsch von US-Truppen in Lateinamerika, das war ja Panama, Noriega 1989, aber Panama können Sie nicht vergleichen mit Venezuela. Das sind ganz andere Dimensionen. Also ein Einmarsch, den würde ich mal ausschließen. Aber natürlich, und das war schon dieses Szenario, dass es eben punktuelle Bombardierungen geben wird, auch gegen Drogenlabore könnte man sich vorstellen, so im Grenzbereich zwischen Kolumbien und Venezuela. Und eben hat ja auch diese Drogentransporte, haben sie schon in die Luft gesprengt. Die große Frage ist, ob das Maduro-Regime sich dadurch beeindrucken lässt. Und da habe ich schon meine großen Zweifel. Und Donald Trump ist ja nicht dafür berühmt, dass er sagt ja immer, er würde sich aus den amerikanischen Truppen, aus fremden Konflikten heraushalten. Und wir haben auf der anderen Seite eben Marco Rubio, der Sohn von kubanischen Flüchtlingen aus der kommunistischen Diktatur in Kuba und der da als Falke gilt, oder? Und ich muss eben auch sagen, was wirklich noch bemerkenswert ist, dass eben viele Südamerikaner wirklich darauf hoffen, darauf drängen.
Wollte ich gerade fragen, sieht man in Südamerika diese Amerikaner eher als Befreier, als Hoffnungsträger oder quasi fürchtet man sich auf neuen quasi imperialistischen Manövern, dieser Art, die Amerikaner kommen und bombardieren jetzt da alles? Wie ist so der Groove unter den Südamerikanern?
Ja, also in Europa ist ja vor allem die marxistische Deutung der Geschichte verbreitet, oder? Also US-Imperialismus, die da einschreiten, ihre Marines schicken auf Kuba, auf die karibischen Inseln, in die Bananenrepubliken und die da machen, was sie wollen. Das ist so halt die marxistische Sicht des Imperiums, oder? Doch die Geschichte ist nicht so einfach und nicht so simpel. Und für viele, viele Südamerikaner, sage es vielleicht sogar für die Mehrheit, sind die USA eigentlich das Vorbild und werden als eben der Bruder und nicht der Feind und empfunden. Und da muss man vielleicht doch in die Geschichte etwas zurückblicken. Ich meine, im 18. Jahrhundert war ganz Amerika eine Kolonie. der Unabhängigkeitskrieg der USA 1780, das war, der ging einher mit den Unabhängigkeitskriegen in Südamerika. Und die Systeme Nord- und Südamerika, die sind eigentlich sehr ähnlich und auch eben durchdrungen von diesem aufklärerischen Geist im Norden eben noch etwas mehr als im katholischen Süden. Und da gibt es eben viel mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Und ich möchte da nur kurz auf die sogenannte Monroe-Doktrin verweisen, die ja 1820 von den Amerikanern begründet wurde und von den Linken immer, ja, das ist das Fundament des US-Imperialismus. Als die Monroe-Doktrin 1820 in den USA definiert wurde, waren die USA noch irgendwie so ein kleiner Staat von, das waren 13 Staaten, glaube ich, damals, oder? Und die, das war eigentlich ziemlich frech, dass die gesagt haben, und wenn sich die im Süden, also die Lateinamerikaner, die damals viel mächtiger waren und viel weiterentwickelt, die hatten Mexiko, Peru, Argentinien, Brasilien, das waren etablierte Imperien mit großen Städten, Königreiche, sehr reiche Königreiche. Und da haben sich diese jungen Amerikaner erfrecht zu sagen, also wenn die sich wehren gegen ausländische Besatzer und für die Demokratie, dann eilen wir ihnen zur Hilfe. Und eigentlich, ich meine, dass die Vormachtstellung der USA, die kam ja erst eigentlich 1848 mit dem mexikanisch-amerikanischen Krieg, oder wo die USA den Mexikanern etwa, weiß nicht, ein Drittel oder die Hälfte des Territoriums abgeluchst haben, ganz Kalifornien, da die südlichen Staaten. Und aber eigentlich ist eben die, wenn man diese amerikanische Politik gegenüber den Lateinamerika oder den angeblichen Hinterhof wirklich fair und nüchtern betrachtet, dann sieht man eben zwei Dinge. Auf der einen Seite haben die Amerikaner immer rücksichtslos, wie sie sind, einfach ihre kapitalistischen Eigeninteressen, oder? Und haben wirklich auch gelegentlich mit üblen Diktatoren zusammengearbeitet. Das ist einfach so. Und zum Teil auch strategische Interessen im Kampf gegen den Kommunismus. Auf der anderen Seite waren die USA aber immer auch ein Garant für Rechtsstaat und Demokratie in Lateinamerika. Und das sahen wir ganz insbesondere in den 1990er Jahren und schon eigentlich unter Ronald Reagan vorher, wo die wirklich konsequent Demokratien unterstützt und gefördert haben. Und ich meine, ein letztes Wort noch dazu, wenn Millionen von Latinos in die USA streben und ihr Leben riskieren, um ein Leben in den USA zu machen. Und übrigens, Trump hatte ja so viele Latino-Hispanics-Wähler wie noch kein Präsident vor ihm. Dann ist das eben ein Zeichen, dass die Lateinamerikaner eben durchaus auch Bewunderung für den großen Bruder USA hegen, mit dem sie viele Gemeinsamkeiten teilen.
Lieber Alex, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Liebe Grüße nach Salta, Argentinien. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich grüße euch ganz herzlich in der Schweiz. Bis bald wieder.